Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen. Dieses Programm führt Sie heute Hannelore Neurohr. Haben Sie einen guten Empfang. Radio Temeswar. Liebe Hörerinnen und Hörer, Alexander Tietz steht im Blickpunkt der Sendung. Denn heute sind es auf den Tag 130 Jahre seit seiner Geburt. Er wurde am 9. Januar 1896 in Reschica geboren und starb am 10. Juni 1978 ebenfalls in Reschica. 2004 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Alexander Tietz bleibt der Nachwelt durch sein vieltätiges Schaffen in Erinnerung. Er machte sich einen Namen als Sammler und Herausgeber von Märchen, Sagen, Liedern und Sprüchen des Banater Berglandes. Sie empfangen heute Erzählungen von Alexander Tietz aus unserem Archiv, vorgetragen von ehemaligen Studenten der Deutschen Schauspielabteilung der Musikfakultät der Temeswarer Westuniversität. Die Einführung macht Dozentin Karina Reitschka-Praro.
Die Banater Mundartliteratur war, ist und bleibt ein Schatzkästchen der Literatur und ein Wundpflaster für den Banater Schwaben, der Spiegel einer Wesensart, meint der Redakteur der NBZ, Hans-Dieter Hartmann. Professor Alexander Tietz, Mitglied des rumänischen Schriftstellerverbands, Volkskundler und Sammler aus Orawitz, Sokolar, Saska, Wolfsberg, Weidental, Dognatschka, Bokschan, Reschitz, ein Schatzmeister der Banater Berglanddeutschen Volksliteratur, wie Frau Professor Maria Luise Vassilio aus Reschitz erinnert. Und sie fährt weiter fort. Alexander Tietz hat mit viel Liebe und Ausdauer die Märchen, Sagen und Schwänke gesammelt, die sich Bergleute und Kohlebrenner, Arbeiter und Kleinhäusler im Banater Bergland erzählen und die Lieder, die sie an Feierabenden singen. Die ehemalige Schülerin aus Reschitz, Frau Gertrud Küchler, zeichnet ein Porträt. Professor Alexander Tietz bleibt uns immer in Erinnerung. Seine große Bescheidenheit, sein schelmisches Lächeln, seine große Liebe zur Natur, welche er allen seinen Schülern und sogar deren Nachkommen vermachte, vor allem aber seine Liebe zu dem Banater Bergland und zu Reschitz insbesondere. Meine Studenten, erster Jahrgang, Sabine Oschanitzki, Sergio Vernica, Andreas Ronaldo Bogdan, zweiter Jahrgang, Joanna Urda, Aida Olaru und ich lesen Geschichten aus dem Lesebuch »Wo in den Tälern die Schlote rauchen«, erschienen 1967 im Literaturverlag Bukarest.
Die Liste der Maria Theresia, eine Saskaer-Überlieferung. Die Kaiserin Maria Theresia wurde in der Burg von Sokolark von den Türken belagert. Die Türken waren viel zahlreicher als die Besatzung der Burg. Deshalb beschloss Maria Theresia, aus der Burg zu fliehen. Sie wendete eine List an. Sie ließ den Pferden die Hufeisen verkehrt auf die Hufe schlagen und verließ zur Nachtzeit mitsamt Soldaten heimlich die Burg. Ein altes Mütterchen allein blieb in der Festung. Die machte im Burghof Feuer und ließ eine mächtige Rauchsäule aus den Mauern der Burg aufsteigen. Als die Türken am Morgen die Spuren der Pferde sahen, die vom Tal zur Burg hinaufzugehen schienen, glaubten sie, die Burg hätte Verstärkung erhalten, und als sie die Rauchsäule gewahrten, meinten sie, es würde dort für eine starke Militärmacht das Mahl gekocht. Sie wagten es nicht mehr, die Festung anzugreifen und zogen ab. Von der Burg von Sokolar ging Maria Theresia nach Beendigung des Krieges nach Rom in Italien. Maria Theresia war natürlich nie in Sokolar, aber Kaiser Sigismund weilte hier 2 Wochen lang anlässlich des Feldzuges gegen die Türken im Jahre 1428. Hier sei eine Bemerkung gemacht, die allgemein für alle Sagen gilt. Bei dem volkstümlichen Erzähler bezeichnet der Name Maria Theresia die graue legendäre Vorzeit. Eichen, die 300-400 Jahre alt sind, heißen im Volksmund die Eichen der Maria Theresia. Jede Burg ist eine Burg der Maria Theresia. Die Römerstraße, die sich von der unteren Donau gegen Lugos zieht, ist ihr Weg. Sämtliche alte Münzen, ob römisch oder türkisch, sind ihr Geld. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die sagenhafte Vorzeit mit dem Namen einer weiblichen Gestalt, einer Mutter, einer Herrscherin bezeichnet wird.
Vom Brot kein Brösel wegwerfen, erzählt von Johanna Valentin. Die Alten waren arm und lehrten uns das Brot ehren. Vom Brot durfte kein Brösel weggeworfen werden. Sie erzählten, es war einmal eine Prinzessin und die war fromm und gab Acht, dass vom Essen nichts verloren geht. Und es war ein Fest, ein Gastmahl, es waren viele Gäste eingeladen und sie saß neben ihrem Mann. Und vor allen Leuten buckte sie sich immer wieder und glaubte die Brösel zusammen, die unter den Tisch gefallen waren. Sie tat sie vorne in ihr Kleid und hielt es zu. Sie hatte schon einen ganzen Haufen. Da sagte ihr Mann:
Hörst, meine Liebe, was machst du da? Warum sammelst du die Brosamen? Wir haben es doch nicht notwendig. Wir haben zu essen genug.
Und sie sagte:
Das sind lauter Goldperlen. Die darf man nicht wegwerfen.
Der Mann lachte und sagte:
Na, zeig mir mal, was du für Goldperlen gesammelt hast.
Sie zeigte sie ihm, was sie vorne in ihrem Kleid hatte, und es waren wirklich lauter Goldperlen. Jedes Brösel war eine Goldperle. Das Brot darf nie mit der angeschnittenen Seite bei der Tür hinausschauen, dass es nicht ausgeht und der Segen im Haus bleibt.
Ich hab die Sterne gefragt nach Liebe, Glück und Leid. Sie wussten, dass es uns gibt seit langer, langer Zeit. Schon als Kind hab ich dich gern. Du warst schon damals mein guter Stern. Schon als Kind hab ich dich gern. Du warst schon damals mein guter Stern.
Die Gasse mit dem Gittertor, erzählt von Frieda Reisinger, Lehrerin in Reschica. Seit 1913 ist die Franzosengasse nicht mehr. Sie ist vom Werkgelände verschlungen worden. Sie erhielt ihren Namen von den französischen Werkmeistern und Fachleuten, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hier wohnten. Diese Franzosen waren beim Aufbau der Werke beschäftigt. Nach der Beendigung ihrer Arbeit kehrten sie wieder nach Frankreich zurück. Die Gasse lag am unteren Ende der Schottergasse, mit der sie einen rechten Winkel bildete. Links war eine Reihe von 4 Häusern, rechts Fabriksgelände. Das Ende der Gasse wurde vom Gittertor der Fabrik abgeschlossen. Die Häuser gehörten der Fabriksgesellschaft. Sie waren niedrig, jedes mit 4 Fenstern. Hinter jedem Haus war ein Kuhstall und ein großer Garten. Eine Allee von 2 Reihen mächtiger, schattiger Linden gab der Gasse ihr Gepräge. Auf der einen Seite, den Häusern entlang, ging ein Gesteig. Auf der anderen Seite, am Fuße der Fabriksmauern, zog sich eine grüne Rasenfläche hin. Ganz nahe, unmittelbar hinter der Fabriksmauer, arbeiteten der große und der kleine Hammer. Diese Hammer sausten ununterbrochen nieder, Tag und Nacht. Die Dampfmaschine schnob, das Erdreich erzitterte, die Fensterscheiben klirrten. Das Getöse des Hammers war im ganzen Tale zu hören, am stärksten in der Franzosengasse. Die Bewohner hatten sich daran gewöhnt. Wenn der Hammer in der Nacht aussetzte, erwachten sie aus dem Schlaf. Aus der roten Ziegelmauer der Fabrik kamen 2 Rohrleitungen heraus. Aus dem einen Rohr floss Bersauwasser, aus dem anderen Rohr wurde der überflüssige Dampf aus der Fabrik auf die Gasse geleitet. Der Dampf kondensierte sich zu heißem Wasser. Es dampfte und zischte wie eine heiße Quelle. Die ganze Umgebung holte sich hier kaltes und heißes Waschwasser. Taglöhner wuschen hier ihre ölige Arbeitskluft. Die Frauen kamen mit ihren Kannen und mit der Wäsche beim Dampf zusammen und verweilten in Gesprächen, bis ihnen einfiel.
Jesus, mein Essen steht ja am Herd.
Zu bestimmten Zeiten des Tages wurde die sonst stille und verträumte Gasse lebendig. Um 7:30 morgens kamen die Weiber mit dem Frühstück. Um 12 brachten sie das Mittagessen. Die Essenträger waren meist Kinder, Mädchen und junge Frauen. Um 12 wurde das Fabrikstor am Ende der Franzosengasse geöffnet. Die Frauen gingen in die Fabrik hinein und trugen das Essen zu den Arbeitsstellen ihrer Männer. Andere Männer kamen zum Tor heraus und verzehrten ihr Mittagessen unter den Linden auf den Rasen. Die jungen Frauen unter den Essenträgerinnen waren immer sorgfältig gekämmt, sauber und adrett gekleidet. Sie brachten das Essen in reinlichen Körben mit weißer Serviette zugedeckt. Während der Mann aß, saß die Frau neben ihm im Gras. Nach dem Essen streckte er sich aus, den Kopf im Schoße seiner Frau. Allzu rasch verfloss die Ruhepause. Das Pfeifen ertönte. Die Männer, die in der Nähe des Fabrikstores wohnten und zu Hause gegessen hatten, kamen zurück. Man hörte den Gruß.
Speis zam!
Wünsche wohl, gespeist zu haben. Das Dorf schloss sich, die Weiber und Kinder zerstreuten sich und die Franzosengasse lag wieder still und einsam da.
So ist die Aninaer Kohle aufgefunden worden, erzählt von Josef Skala Anina. Wissen Sie, wer die Aninaer Steinkohle gefunden hat? Ein Schwein. Die Steinkohle war ganz nah an der Oberfläche gelegen, nur mit einer dünnen Grasschicht bedeckt und das Schwein hat mit seinem Rüssel der Scholle von der Kohle vorgefüllt. Zufällig machten die Schweinshalterbuben von Steyrdorf gerade an der Stelle, wo das Schwein die Steinkohle bloßgelegt hatte, ihr Lagerfeuer. Auf einmal merkten sie, dass der Stein unter ihrem Feuer brennt. Ein Bub nahm ein Stück von dem schwarzen Stein, der brennen kann, mit ins Dorf und zeigte ihn seinem Vater. Der Vater, ein Holzschläger namens Nikolaus Hammer, zog sein Sonntagskleid an, wickelte den Stein, ein Schnupftuch, und trug ihn zu der königlichen Bergdirektion nach Orawitz. Als die Herren den Stein sahen, wurden sie auf einmal sehr freundlich. Sie klopften dem Mann auf die Schulter und ließen ihm bei der Kasse eine Belohnung von 50 Gulden auszahlen. So ist die Kohle von Annina aufgefunden worden. Das war im Andreasgraben im Anninaer Tal.
Sokolar, erzählt von John Kischereu. In jener Zeit war Maria Theresia Kaiserin. Sie hatte im Gemeindeland von Sokolar eine Burg und eine andere stand an der Donau. Darin saß ihre Schwester. Die Burg von Sokolar hatten die Soldaten erbaut. Sie nahmen dazu die Steine aus dem Bachbett. Sie bildeten von Bach bis hinauf eine Kette und reichten die Steine von Hand zu Hand. Und das ist ein garstiger Platz, nichts als Felsen und Gestrüpp. Es war unter den Soldaten ein Vater und dessen Sohn, aber sie kannten einander nicht. Der Vater stand oben, der Sohn um eine Stelle tiefer. Der Vater empfing die Steine vom Sohn. Da fragte der Vater den Sohn, wie er im Dorfe heiße und wem er gehöre.
Hast du Eltern?
Da sagte der Sohn.
Ich wurde geboren, als man meinen Vater zum Militär aushob. Er ließ das Weib im Haus und das Kind in der Wiege und ist seitdem nicht mehr zu Hause gewesen.
Und wer ist deine Mutter?
Siehe, da entdeckte er, dass es sein Sohn ist. Da überkam den Mann eine große Bitterkeit darüber, dass er so lange nicht mehr zu Hause gewesen, dass er einen erwachsenen Sohn hatte, den er noch nicht gesehen und nicht gekannt hatte, und dass dieser nun auch schon Soldat geworden und zu demselben jammervollen Leben bestimmt war wie er selbst.
und er hob den Stein, den ihm den Sohn heraufgereicht hatte, und er schlug mit dem Stein den eigenen Sohn.
Ich habe ihn getötet, denn er soll lieber tot sein, als dass er sich quäle, wie ich mich gequält habe.
So hat er später vor den Richtern ausgesagt. Es war damals große Not und Knechtschaft. Es gab keine Gerechtigkeit. Der Militärdienst dauerte lebenslänglich und es war kein Entkommen davon.
Mangela, eine lokale Überlieferung in Kraschowa. In Kraschowa lebt eine Familie, ander vererbt sich von Geschlecht zu Geschlecht, wie schon im Dorf jeder neben seinem Schreibnamen noch einen Rufnamen hat, der Spottname Mangela. Dieser Name stammt aus der Türkenzeit. Auf der Burg von Kraschowa saß ein Pascha, ein türkischer Kommandant, und der befahl dem Dorfrichter, dass er ihm ein schönes junges Mädchen in die Burg heraufführe. Der Richter war ein vermögender Mann, er hielt in seinem Hause eine junge Magd, und diese führte er dem Burgherrn zu. Die Magd war von seltener Schönheit, und der Türke fand an ihr großen Gefallen. Er hatte hinter der Tür einen Topf voll gelben Talern stehen. Als das Mädchen in der Frühe von ihm ging, griff er in den Topf hinein und schenkte ihr eine Handvoll Taler.
Von da an ließ der Türke das Mädchen jeden Abend zu sich kommen und gab ihr jedes Mal eine Handvoll Taler. Und das waren große, gelbe, türkische Goldtaler. Ich selbst habe einmal ein paar in der Hand gehabt. Auf der einen Seite ist eine Trommel mit zwei gekreuzten Trommelschlägeln und auf der anderen Seite ein Halbmond mit drei Sternen. Der Richter beobachtete mit Neid, wie seine Magd Tag für Tag reich beschenkt aus der Burg heimkam und Taler auf Taler häufte. Er dachte sich, bald werde sie bei ihm keine Magddienste mehr tun, denn bei ihm verdiente sie vielleicht in einem halben Jahr einen Taler. Deshalb sagte er zu seiner Frau,
»Weißt du was, heute Nacht gehst du statt der Magd zum Türken.«
Die Frau gehorchte. Sie wusch sich und schmückte sich und als es Abend wurde, führte der Mann sie in die Burg hinauf. Die Begegnung zwischen dem jungen Magd und dem Türken hat immer im Dunkeln stattgefunden. Die Magd kam am Abend, wenn es schon finster war, und ging fort, bevor der Tag noch graute. Gerade in jener Nacht aber, als die Frau des Richters zu ihm gekommen war, gelüstete es den Türken, das Gesicht seiner Geliebten zu sehen. Er machte Licht in der Kammer und entdeckte den Betrug. Da hing er der Frau einen Doppelsack mit Talern gefüllt um die Schultern und geleitete sie zu ihrem Manne hinaus, der draußen wartete. Er sagte zu dem Manne,
»Mangela, nur ein Mangela verkauft seine Frau.«
Mangela ist ein türkisches Schimpfwort. Es blieb an dem Manne hängen und vererbte sich auf seine Kinder und Kindeskinder bis auf den heutigen Tag. Durch die lange Gewöhnung hat sich das Schimpfliche im Wort verloren. Die Familie hat sich mit dem Spottnamen längst abgefunden und er gilt nicht mehr als Beleidigung.
Der Ofen, Eldorado der Kinder, erzählt von Josef Windhager. In den Wohnhäusern der Franzdorfer Bevölkerung gab es noch 1870 offene Herdstellen mit darüber aufgebauten Rauchfängern, deren Fangraum sich über den ganzen Küchenraum erstreckte. Nach und nach wurden diese Herde mit Sparherdplatten versehen und auch Bratrohre eingebaut. Unter beiden Formen war der Backofen vorgesehen, wo die sorgsamen Hausfrauen 4 bis 5 Leibbrot backen mussten und wo sie insolange keine Bratrohre vorhanden waren, auch das damalige Backwerk Buchen. Topfen, Tiroler, Apfel, Mohn und Nussstrudel, Germkipfel, Butterteig und Kugelhupfbunkel genannt.
In dem Zimmer war der kubusförmige, echt gusseiserne Ofen, 60 cm im Ausmaß nach allen Seiten, auf hohen eisernen Füßen stehend angebracht, dem die Nahrung von der Küche aus den ganzen Holzscheiteln zugeführt wurde. Dieser Ofen war im Winter das Eldorado der Kinder. Um diesen herum saßen sie einen Korb mit Erdäpfeln neben sich und klebten an seine heiße Fläche fingerbreite Kartoffelscheiben, die rasch gar gebraten und noch rascher verzehrt waren. Im Sommer war der Ofen ein vorzüglicher Kühlraum.
Am offenen Herdfeuer in der Küche, die Töpfe auf eiserne drei Füße gestellt, kochten die Hausmütter die hierorts üblichen Speisen. Einbrenn, Rahm, Milch und Gemüsensuppen, Gemüse ohne Fleisch, Eierspeise, Eierschmarren, Mehlsterz, Holznocken, Nockerl, saure und geröstete Erdäpfel, Kraut mit Knödel und ein Stück Geselltes drin. Erdäpfelpaprikasch, dies war so ungefähr der wöchentliche Speisezettel. An Sonn- und Feiertagen wurden auch Fleischspeisen und die Schweineschmalz ausgebackene Mehlspeisen. Krapfen, Buchtel, Topfnudel, Zimt und Spritzkrapfen aufgetischt. Diese Mehlspeisen beanspruchten viel Eier, Rahm, Milch, Butter und Schmalz, waren aber so schön braun und knusprig in Schweineschmalz schwimmend gebacken. Eine wahre Augenweide und nahrhafte, vollschmeckende Speisen.
Butter, Milch, Topfen, Eier, Rahm und Fett hatten die einstigen Hausfrauen in angestrengter Arbeit durch Anzucht und Fütterung von Kühen und Schweinen in der eigenen Hauswirtschaft erzeugt. Im Haus Akua deckt die Armut Zua, sagte das steirische Sprichwort. Die berauschten Kinder, erzählt von Helene Tschitschka. In 48, als die Grenzen um die Tirnovar nach Reschis kamen, flüchteten meine Urgroßeltern nach Doman. So hat das meine Großmutter erzählt. Sie war damals ein Kind. Und dort in Doman hatten sie nichts zu essen. Die wenigen Lebensmittel, die sie bei der Flucht mitgenommen hatten, waren bald aufgezehrt. Die Feinde waren abgezogen, aber die Alten getrauten sich noch nicht, in ihre Häuser zurückzukehren. Da schlichen sich die Kinder in die verlassene Stadt, um noch etwas Essbaren zu suchen. An der Ecke der Hauptgasse, wo heute das Lebensmittelgeschäft Bega ist, war ein langes, niedriges Haus, ein Wirtshaus. Die Kinder stiegen in den Keller des Hauses. Die Plünderer hatten die Fässer aufgehakt und das Getränk ausfrischen lassen. Im Keller stand der Schnaps kniehoch und im Schnaps schwammen die Klötzerbrote und die Strudel. Es war ja zu Weihnachten. Die ganze Mehlspeise, die für die Feiertage gebacken und im Keller aufgehoben worden war. Die Kinder warteten in das Getränke und fischten die Klötzerbrote und die Kuchen und die Semmeln heraus und aßen sich satt und füllten auch die Säcke, die sie mitgebracht hatten, um ihre Eltern davon zu tragen. Von den alkoholgetränkten Mehlspeisen wurden sie betäubt. Es war im Winter, es war Schnee. Auf dem Rückweg nach Doman blieben sie eins nach dem anderen am Wege liegen und schliefen ein. Ein einziger Bub kam in Doman an. Die Eltern fragten:
Wo sind die anderen Kinder?
Er sagte:
Sie schlafen am Wege.
Da gingen die Alten die Kinder suchen und fanden sie dem Erfrierer nahe am Weg. Sie glaubten zuerst, wer weiß, wer ihre Kinder vergiftet habe. Dann merkten sie am Atem der Kinder, dass sie bloß vom Schnaps berauscht waren.
Am Slowakenberg war Elend. Erzählt von Frau Karmanski, geboren Osak Rešica, eine intelligente, kenntnisreiche Erzählerin. Sind mit einem Agenten über 200 Slowaken gekommen aus Trenčín und aus Arva. Nur die Armen sind gekommen, die kein Feld hatten. Später spotteten die Slowaken selbst über ihre Hoffnungen und Erwartungen, mit denen sie ins Banat gekommen sind. Die Agenten hatten ihnen allerhand vorgemacht und die Alten hatten es geglaubt.
»Gehen wir ins Banat«,
sagten sie.
»Da ist es sehr gut. Da sind die Häuser mit Speck gedeckt und die Zäune sind aus Bratwurst gemacht und statt Wasser kriegen wir Milch zu trinken.«
Derweil mussten sie hier zuerst in Baracken hausen, dann mussten sie den Wald ausroden. Denn der Slowakenberg und die ganzen Cerovaer Hügel waren gerade so bewaldet gewesen wie die andere Seite des Tales. Sie mussten den Berg abgraben und sich selber die Häuser bauen. Die Gesellschaft gab ihnen Grund, Baumaterial und Vorschuss. Nur das eine war wahr, das von der Milch, denn auf dem Berg war kein Wasser. Das Wasser war rarer als die Milch. Es musste von weitem hergeholt werden. Es ist ein Bründel unter der Opelschen Fabrik auf der Zerowar-Seite und eins bei den sieben Häusern. Das Wasser zum Waschen mussten aus den Schmelzgraben heraufgeschleppt werden. Das war ein Elend. Im Winter banden wir uns Fetzen um die Holzschuhe, dass sie nicht rutschen. So schleppten wir die Schaufel mit Wasser fürs Vieh herauf. Mit der Zeit wurde die slowakische Sprache immer seltener auf den Slowakenberg. Heute können nur mehr wenige Abkömmlinge der eingewanderten Slowaken Slowakisch. Die Bevölkerung vermischte sich. Slowaken und Deutsche heirateten untereinander. In mancher Familie sprach der Mann Slowakisch, die Frau Deutsch. Die Frau hörte die slowakische Rede an, verstand sie, antwortete aber auf Deutsch. Den Mann heimelte es an, wenn er die alten slowakischen Lieder hörte. Der Frau wieder war es lieber, wenn die Kinder statt
Pasli uči valasi
Deutsch sangen.
Alle Jahre wieder.
In anderen Familien war es umgekehrt. Der Mann ein Deutscher, die Frau Slowakin. Hier mischte die Frau in ihre Rede deutsche Wörter. Sie sagte:
Ano, podnuka, dam ti brot. Anna, komm her, ich geb dir Brot.
Oder:
Ano, dai pozor, buri di bajsa. Anna, gib acht, die Gänse werden dich beißen. Mandelbaum. Erzählt von Anton Sittner, Lehrer und Bankbeamter aus Orawitz, Sohn eines Zimmermanns. Eine markante, als Architoni allgemein beliebte Persönlichkeit, ein gemütvoller Kenner des Orawitzer Volkslebens und unübertrefflicher Erzähler. Die Bergleute bauten ihre Häuser zumeist in den Bergreihen, nahe zu den Mundlöchern. Die Eigenhäuser der Bergleute in den älteren Banater Bergwerksorten waren alle nach demselben Typ gebaut. Das Haus hatte zumeist zwei Zimmer. In der Mitte war die Küche und rechts und links davon je ein Zimmer. Von der Gasse ging man über ein, zwei steinerne Stufen durch die Gassentür in die Küche. Die Gassentür war zweigeteilt. Sie hatte der Breite nach zwei Flügel. Man machte den unteren Teil zu, damit das Geflügel nicht in die Küche hereinkommt. Man machte den oberen Teil auf, dass der Rauch hinausgeht. Durch den geöffneten oberen Teil sah man auch auf die Gasse hinaus. In der Küche war der gemauerte offene Herd. Unter der eisernen Platte des Herdes war der Backofen. Vor dem Schlafengehen wurde die Glut mit Asche zugedeckt und in der Frühe wieder aufgedeckt und angefacht. Als Kind schlüpfte ich aus dem Bett und setzte mich auf den steinernen Herdrand und schaute meiner Mutter zu, was sie am Feuer trieb. Über dem offenen Herd war der offene Rauchfang. Der Mantel des Rauchfangs ruhte an drei Seiten auf den drei Seitenwänden der Küche auf. Nur an der Vorderseite war zwischen Rauchfang und Hauswand etwa ein Meter breiter Plafond. Hier war das Bodenloch, wo man in den Aufboden gelangte. Auf der vorderen Seite ruhte der Rauchfang auf einem Balken. Der hieß der Mantelbaum, man sagte Mandelbaum. In jedem Zimmer war ein eiserner Ofen, die von der Küche aus geheizt wurden. Auf jedem ging eine Röhre in den offenen Rauchfang. Die Wände waren aus Lehm. Es war kein bretterner Fußboden. Wir hatten in dem einen Zimmer einen Divan, drei Betten, einen Tisch, Stühle, eine Schwarzwalduhr und zwei, drei Käfige mit Vögeln. Das andere Zimmer wurde im Winter nicht geheizt. Hier war ein Schrank, ein Schubladkasten, ein Spiegel. Hier wurde zu Weihnachten der Tannenbaum aufgestellt.
Sie hörten eine Reihe von Erzählungen des Banater Bergland-deutschen Volkskundlers und Schriftstellers Alexander Tietz. Denn heute sind es auf den Tag 130 Jahre seit seiner Geburt. Er wurde nämlich am 9. Januar 1896 in Reschica geboren und starb am 10. Juni 1978 ebenfalls in Reschica. Hiermit klingt unsere deutsche Stunde aus. Morgen öffnen wir für Sie eine winterliche Musikbox mit Liedern der Grazer Spatzen. Am Sonntag laden wir Sie dann zur Andacht mit Pfarrer Adalbert Jäger und zur bunten Mischung am Wochenende ein. Noch ein angenehmes Wochenende wünscht im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar Hannelore Neurohr. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Und so in ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie ein Blatteltrang vom Wind. Gehst zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in deine Adern friert, weil dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf wie zu die Engeln fliegst, dann hab keine Angst und lass dich einfach tragen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Ist die Erinnerung und schon langsam wird dir klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann such ich die Hoffnung auf ein Wiedersehen, mir die Kraft in mein Herzschlag leh, um weiter zu leben. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Für alle Zeiten meine Augen zu.